Jeffrey Epstein schrieb, es gibt zu viele Menschen. Und deshalb erscheinen Massenhinrichtungen von Alten und Gebrechlichen sinnvoll. Und hier spricht aus Epstein der Geist der Rockefellers, für die er arbeitete, für die er in der trilateralen Kommission saß und mit denen er sich einig war, dass die Bevölkerung weltweit reduziert gehört. So zahlte Epstein Millionen, um aggressive Krebszellen im menschlichen Körper ausfindig zu machen. Er investierte in Genforschung, er war im engen Austausch mit der Führung des Globalisten WEF in Davos und baute an einer globalen Architektur für eine neue weltweite Ordnung von den USA über die EU, über Israel bis nach Russland. Epstein quälte Kinder und Mädchen und all seinen illustren Kontakten war das vollkommen gleichgültig oder sie machten gar mit. Was wir nach einer Woche des Aktenstudiums in den Epstein-Files sehen, ist viel mehr als ein international agierender Kinderschänder und Erpresserring, der selbst Präsidentinnen von großen Kinderschutzorganisationen zu seinen Freunden zählte. Nein, es ist ein Netzwerk von Globalisten und Transhumanisten, die die Menschen hassen, die sie kontrollieren und viele davon beseitigen wollen. Epstein kann nicht mehr wirken. Aber sein Netzwerk lebt. Ein Netzwerk, das vor Epstein bestanden hat und das nun auch noch weiter existiert. Dass die mächtigsten Männer der Welt in einem Club sind, dass sie abgehoben und vielfach krank sind, das war bislang eine Verschwörungstheorie. Mit den Epstein-Akten bekommen wir erstmals detaillierte Einblicke, wie die Mächtigen untereinander verkehren und was sie planen und was sie gerade jetzt umsetzen. Ich sehe eine große Chance, denn die Akten bringen die Aufklärung weltweit voran. Ich sehe aber auch eine große Gefahr. Die Teilveröffentlichung der Akten könnte eine psychologische Operation gegen uns alle sein, um uns auf die nächste Katastrophe vorzubereiten. Halten Sie sich fest, diese Sendung hat es in sich. Die Korrespondenz aus den tausenden E-Mails der Epstein-Akten geben uns einen noch nie dagewesenen Einblick in das System der Menschenfeinde weltweit. Sie wollen eine Weltregierung, sie wollen die Kontrolle über die Menschen und sie wollen Milliarden unnütze Menschen einfach loswerden. Darüber zerbrechen sie sich den Kopf. Dafür werden Wissenschaftler mit Millionen bezahlt, damit sie im Sinne der Transhumanisten forschen. Epstein war nicht nur ein Drahtzieher eines wichtigen Erpresserrings, der Politiker und Entscheidungsträger in seinen Bann zog, um sie im Nachgang erpressbar zu machen. Epstein war ein geschickter und steinreicher Netzwerker, der für Millionen Geldspenden und beste Kontakte bekannt war. Und so wollten viele der Möchtegern-Mächtigen zu ihm und zu seinem Netzwerk gehören. Nicht alle in den Akten waren kriminell, nicht alle waren abartig, nicht alle waren Kinderschänder, nicht alle waren besessen von Perversion, nicht alle waren korrupt, nicht alle waren Menschenfeinde, aber jeder zog sich etwas aus dem System Epstein für sich heraus. Und gäbe es nun eine ehrliche Aufarbeitung, die es ja nicht gibt, dann müsste jeder, der mit Epstein in Kontakt war, ausführlich und ohne Umschweife offenlegen, was seine Absicht war und alles bekannt geben. Dass nun aber alle Kontakte, die über die Offenlegungen nun erwischt wurden, nur mauern, schweigen oder Ausreden suchen, das spricht Bände. Es spricht Bände. Und es zeigt, dass das Netz weiter besteht. Epstein handelte nicht alleine. Er handelte im Auftrag. Und zwar vermutlich im Auftrag mehrerer Geheimdienste. Die Morde an John F. Kennedy und seinem Bruder Bobby Kennedy, die gesamte Operation des 11. September, also 9-11, alle haben eines gemeinsam. Zu all diesen schrecklichen Geheimnissen sind bis heute noch zahlreiche Daten und Material unter Verschluss. Begründet wird dies mit Gründen der nationalen Sicherheit in den USA. Zu wissen, wer für den Mord am Präsidenten und seines Bruders oder den Tod von mehr als 3000 Amerikanern verantwortlich ist, soll also tatsächlich eine Gefahr für die Sicherheit der USA darstellen? Warum sollte dies so sein? Und wer hat dies veranlasst? Alle Spuren weisen auf einen sogenannten Deep State hin, einen Staat im Staat, der auf eine Gruppierung bestehend aus Politikern, Milliardären und Geheimdiensten. Neben FBI und CIA gerät hier auch immer wieder der israelische Mossad ins Rampenlicht, dessen Verbindungen von den Medien allerdings immer wieder vertuscht werden. Beim Fall Epstein zeigt sich jetzt genau das gleiche Bild. Auch der pädophile Strippenzieher unterhielt enge Kontakte zu israelischen Politikern und war liiert mit der Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell, der als Top-Spion nicht nur für den Mossad gearbeitet haben soll. Zugleich wurde Epstein aber auch jahrelang von CIA und FBI geschützt. Zahlreiche Parallelen, hinter denen ein zumindest jahrzehntealtes Netzwerk sichtbar wird. Wenn ich nun in den letzten Tagen immer wieder lese, die Epstein-Akten sind ein Berg von Müll, es gibt nichts Neues, es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, dann muss ich dem in aller Klarheit widersprechen. Die einen, die das behaupten, sind bezahlte Lohnschreiber. Das sind die Systemmedien und sie verfolgen eine klare Agenda, einen Vertuschungsauftrag. Ganz generell gilt wieder einmal bei diesem Fall, der Mainstream berichtet über die unwichtigsten Zusammenhänge und streut uns nur und ausschließlich Sand in die Augen. Wer sich auf den Mainstream verlässt, der ist verlassen. Einmal öfter. Die anderen Kritiker sind einige alternative Beobachter und an die richtet sich mein leidenschaftlicher Appell. Es geht hier nicht um Sensationsgier. Es geht darum, dass wir noch nie so tief in den Kaninchenbau schauen konnten, noch nie so viele Verschwörungstheorien jetzt schwarz auf weiß vorliegen haben. Ein Kinderschänder, der bestens mit den Geheimdiensten dieser Welt vernetzt ist, verkehrt amikal mit den Rothschilds und Rockefellers. Also wann und wo soll das jemals so klar bewiesen worden sein? In den Epstein-Akten haben wir es nun vorliegen und viele Beispiele mehr gäbe es aufzuzählen, aber diese Sendung heute, sie wird für sich sprechen. Ich gebe aber allen Kritikern recht, dass wir uns nicht in den Akten verlieren dürfen. Die Akten, und vergessen wir das nicht, wir haben nur die Hälfte aller Aktenteile. Die jetzt verfügbaren Akten zeigen keine konkreten Missbrauchshandlungen von Kindern. Die Taten decken keine konkreten Fälle auf. Die Akten zeigen hauptsächlich E-Mails, Korrespondenzen von Epstein und FBI-Aktenvermerke. Aber sie zeigen damit ein gigantisches Netzwerk rund um den Globus auf und fast alle der genannten Promis, ob das nun ein Bill Gates oder ein Peter Thiel von Palantir ist oder der WEF-Präsident Borg-Brände, sie alle hatten mit Epstein Kontakt, nachdem er als Sexualstraftäter, der junge Mädchen zur Prostitution gezwungen hatte, verurteilt wurde. Ein verurteilter Kinderschänder. Das war denen alles vollkommen egal, völlig egal. Sie waren nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Wir sehen, was Epstein bewegt hat. Es ging um Geld und natürlich immer noch mehr Geld. Es ging um Einfluss auf Politiker und Entscheider, Genetik und Transhumanismus und damit verbunden das Dauerthema Bevölkerungsreduktion. Und das zeige ich heute mit Beweisen. Epstein agierte wie viele andere sogenannte Philanthropen, also reiche Geldgeber, die wohltätige Zwecke unterstützen, scheinbar wohltätig. Wenn Bill Gates in die Impfstoffforschung oder die WHO investiert, dann wird dieses Geld um ein Vielfaches zu ihm zurückkommen, weil Gates natürlich auch in die Impfstofffirmen investiert ist. Und so geht das auch bei einem George Soros und bei anderen angeblichen Philanthropen. Und Epstein agierte genauso. Er eröffnete sich durch seine großzügigen Spenden ein Netzwerk in der Wissenschaft. Er umgarnte und bezahlte Elite-Universitäten, Nobelpreisträger und erhielt im Gegenzug einen Wissensvorsprung vor allen anderen. Epstein und sein Netzwerk, Epsteins Hintermänner, sie hatten vor allen anderen Zugang zu Technologien mit möglicher ökonomischer, militärischer, biologischer Bedeutung. Und ja, wie funktionierte denn dieses System Epstein? Epstein brachte Leute zusammen, die sonst schwer zueinander gefunden hätten. Politiker und Milliardäre, Wissenschaft und Geldgeber, Geheimdienste und Unternehmen, Zudem veranstaltete er exklusive Partys, je nach Geschmack mit leichten Mädchen und Frauen, mal mit Minderjährigen und vermutlich auch manchmal mit ganz kranken, satanischen, bösen Ritualen. Der Hebel dabei? Epstein führte elitäre Kreise an Verbrechen heran. Ob es nun Korruption, illegale Finanzspekulation, Insiderhandel oder Kinderschänder oder Sexualverbrechen waren. Für alle Beteiligten hieß es mitgefangen, mitgehangen. Einmal im Netz, immer erpressbar. Und deswegen packt auch heute niemand aus. Eine geopolitische Komponente sollte nicht unbeachtet bleiben. Warum werden die Epstein-Akten genau jetzt veröffentlicht? Und warum mit dieser Stoßrichtung? Ist es Ihnen aufgefallen? Hauptsächlich in Europa gibt es ein großes Köpferollen. Zahlreiche Spitzenpolitiker traten zurück, weil ihre Freundschaft zu Epstein aufgeflogen ist. Der ehemalige französische Kulturminister, der Stabschef des britischen Premiers, der Botschafter der Labour-Partei, Prinz Andrew und viele andere mehr. Aber in den USA, wo Epstein Hauptwirkungsstätte hatte, in den USA gibt es keine Konsequenzen und die meisten Kontakte, die die USA betreffen könnten, sie sind geschwärzt. Ich vermute, Trump oder wer auch immer die Macht dazu hat, hat die Epstein-Akten nun gezielt gegen die EU eingesetzt. Er hat ausgewählte EU-Politiker geopfert, solche, die nicht mehr für die Agenda von Nutzen sind. Das kann uns natürlich nur recht sein hier, aber wir sollten die geopolitische Komponente nicht außer Acht lassen. Viele alte Seilschaften in der EU werden geopfert oder, wie Macron oder das britische Königshaus, schwer beschädigt. Das WEF wird kompromittiert. Und gleichzeitig zieht Trump sein Board of Peace hoch als Gegenentwurf zu WEF und UNO. Geschieht in den USA nichts, weil Trump doch zu nah dran war an Epstein? Oder geschieht nichts, weil Trump alles als Teil der geopolitischen Auseinandersetzung sieht und er nun gezielt mit den Epstein-Akten einmal Europa angreift? Oder erleben wir gerade tatsächlich den Beginn einer globalen Säuberung vom Deep State, beginnend in der kranken EU, wie das Unterstützer von Trump glauben? Was glauben Sie? Viel Raum für Spekulationen zum Warum. Aber noch einmal größer gedacht. Vielleicht erleben wir ganz generell einen Totalabriss all dessen, was wir an Institutionen kennen. Vielleicht zunächst zugunsten der nächsten Phase im Great Reset, zugunsten einer gänzlich neuen Weltordnung, die nur den Anstrich wechselte. Das britische Königshaus wankt, da sind sich Medien und viele Politiker in Großbritannien einig. Und das erinnert mich an das Ende der Monarchien in Deutschland und Österreich oder Frankreich. Die Menschen waren vor 100 Jahren und mehr vielfach erleichtert, dass die Monarchien, dass die Könige weg waren. Aber was kam danach? Kuttenhof-Kalergi nannte das darauffolgende System ein Marionettensystem, denn Politiker wären nur Marionetten der Geldmächte, die im Hintergrund die Fäden ziehen könnten. Die Monarchie, die alte Ordnung, musste beseitigt werden, um dieses Marionettensystem installieren zu können. Der führende Zionist Nahum Goldmann arbeitete nach Eigenaussage aus dem Jahre 1915 mit seinen Freunden an einer neuen Ordnung für die ganze Welt. Doch eine neue Welt könne es nur dann geben, wenn die alte in Trümmern liegen würde. 1915 schrieb Goldmann also unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, man müsse an die Stelle der bisherig herrschenden Systeme ein neues setzen. Zitat Goldmann, alle Um- und Neuordnung besteht nun in zweierlei, in der Zerstörung der alten Ordnung und im Neuaufbau der neuen Ordnung. Erste Aufgabe unserer Zeit, so schrieb Goldmann, wie gesagt, am Beginn des Ersten Weltkriegs, erste Aufgabe unserer Zeit liegt in der Zerstörung. Alle sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formungen, die das alte System geschaffen hat, müssen vernichtet. Die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden. Keine Tradition darf mehr heilig gelten. Das Alter gilt nur als Zeichen der Krankheit. Die Parole heißt, was war, muss weg. Die Kräfte, die diese negative Aufgabe unserer Zeit erfüllen und ausführen, sind auf wirtschaftlichen, sozialen Gebiet der Kapitalismus, auf dem politisch-geistigen die Demokratie. Wie viel sie bereits geleistet haben, wissen wir alle, aber wir wissen auch, dass ihr Werk noch nicht ganz vollbracht ist. Und er schrieb an anderer Stelle, ein neues, pyramidales, hierarchisches System muss errichtet werden. Vor über 100 Jahren wurde das niedergeschrieben. Um der Plutokratie, der Geldherrschaft, den Weg zu ebnen, mussten die alten Königshäuser, die Monarchien, sie mussten weg. Das schrieb auch Kalergi eben vor 100 Jahren. Müssen jetzt die bislang dienlichen Institutionen wie UNO oder wie die EU nun auch weg, weil die nächste Etappe in der Weltordnung kommt? Jedenfalls war absolut kein Zufall, dass Epstein ausgerechnet beim WEF-Präsidenten Borg Brände andockte. Ein Mailverkehr mit Sprengkraft vom 16. September 2018. Epstein schreibt, Davos kann die UN ersetzen, Cyber, Krypto, Genetik, internationale Koordination, wie meine Arbeit bei der Trilateralen. Und mit Trilateralen ist die Trilaterale Kommission der Rockefellers gemeint, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und auf diese Mail von Epstein antwortete WEF-Präsident Borg Brände, genau, wir brauchen eine neue globale Architektur. WEF ist einzigartig positioniert, öffentlich, privat. Und damit spielt Brände auf die Public-Private Partnerships, auf die öffentlich-private Zusammenarbeit hin. Wir haben bei Auf 1 mehrfach dazu berichtet, Staaten und Konzerne verschmelzen, ein Hort gigantischer Steuerentwendung, ein Hort unvorstellbarer Korruption, kommunistische Gleichschaltung im kapitalistischen Gewand. Und Epstein schreibt dann, globale Architektur zuerst. Die neuen Dokumente aus den Epstein-Akten zeigen, Brände traf sich mehrmals mit Epstein, nannte ihn meinen Freund und einen brillanten Gastgeber. Brände bestritt dies stets, kommt jetzt aber heftig in Bedrängnis. Und jetzt, ganz neu in dieser Sendung, Brände war nicht nur ein Wirtschaftskontakt von Epstein, WEF-Präsident Brände teilte auch Epsteins Vorlieben für eine gewisse Kulinarik. Ich hatte es in der ersten Folge zu den Epstein-Akten erwähnt. Hunderte Male wird in den Akten von Pizza, Cheese, Sushi oder Shrimp geschrieben. Mutmaßlich eine Tarnsprache für Kinderschändercodes. Und Brände hatte ähnlich eigenartige Konversationen mit Epstein. Brände schrieb in Vorfreude auf ein baldiges Treffen mit Epstein, Zitat, ich freue mich schon. Also auf das Treffen. Und er schrieb, Sushi wäre großartig. Der Assistent von Epstein, geschwärzt, antwortete, fantastisch, wir werden beginnen mit Sushi. Wenn du einen bestimmten Typ favorisierst, lass es mich wissen. Ja, und weil jetzt wieder alle laut rufen werden, aber da geht es doch nur um ein Abendessen. Also, wenn Sie ein wichtiges Geschäftsessen ausmachen, würden Sie dann die Speisen so derart in den Vordergrund stellen? Ich kenne niemanden, der das macht. Man freut sich auf das Gespräch, man freut sich auf ein bestimmtes Thema, auf einen netten Abend, auf einen spannenden Abend. Aber es ist vollkommen egal, was man bei einem tollen Gespräch verspeist, was man isst, was auf dem Tisch steht. Und WEF Brände und Epstein war Sushi scheinbar ganz, ganz wichtig an diesem Tag. Man musste sogar vorab den Typ auswählen. Kritiker haben zur letzten Sendung angemerkt, ja, aber Shrimp oder Cheese, das sind doch normale Speisen. Man sollte nicht aus jedem Wort eine Verschwörungstheorie machen. Also sehen wir uns das bitte einmal genauer an. Es sind ja ein paar Tage seit meiner letzten Sendung vergangen und wir haben viele neue Aktenteile, neue Fundstücke ausgegraben. Letzte Woche zeigte ich einen Schriftverkehr zwischen Epstein und einem Olivier Collomb. Und Collomb ist Vertrauensmann der Rothschilds und Berater bei den Regierungen in Frankreich oder in Großbritannien. Und er ist im Weltwirtschaftsforum in Davos beim WEF, genauso wie Brände. Beide, also Epstein und Collomb, diskutierten, ob schwarze oder weiße Shrimps besser riechen würden und welche Vorlieben sie denn hätten. Handelt es sich also um Codewörter für Mädchen oder Kinder oder Frauen, für Schwarze oder für Weiße? Nein, sagen alle Mainstream-Quellen und würdigen dieses Thema keiner weiteren Beachtung. Aber schauen Sie einmal hier. Ein Fundstück. Morgen treffen mit Shrimp in einer E-Mail. Da schrieb 2015 jemand an Epstein. Ja, treffen Sie auch manchmal Shrimps und schreiben das einem Multimillionär so lapidar als eine E-Mail? Kann man Shrimps eigentlich treffen? Treffen mit Shrimp? Und hier schreibt eine geschwärzte Person an Epstein, also geschwärzt, fragt, ob wir geschwärzt benötigen, in Klammer das Shrimp. Ansonsten möchte geschwärzt ihr nicht mit der Agentur helfen. Aha, die Modelagentur, sie benötigt Shrimps. Oder eben auch nicht mehr. Also wenn Sie mich fragen, bleiben hier keine Fragen offen. Shrimp war eine ganz klare Tarnbezeichnung. Und Cheese und Pizza kommt auch ständig in den Akten vor. Angeblich hätte sich Epstein ja nur mit seinen Kumpels über sein Essen ausgetauscht. Das hält aber auch keiner Überprüfung stand. Stichwort Cheese und Pizza. Es handelt sich um Codes, die von Pädophilen und Kinderschändern im Online-Chat benutzt werden. Die australische Polizei etwa, sowie viele andere Polizeiinstitutionen auf der ganzen Welt, die Australian Federal Police, sie warnt Eltern vor Codes und vor Emoji-Symbolen. Sie warnt ganz konkret vor dem Pizzasymbol und vor Cheese-Pizza. Denn Cheese-Pizza hat die Abkürzung C und P und C und P, das ist ebenso die Abkürzung für Child-Porn, Kinderporno. Der britische Telegraph, ein Mainstream-Medium mit Sitz in London, berichtete, Pädophile nutzen Cheese- und Pizza-Emojis als geheimen Code auf Social Media. Das FBI sah keinen weiteren Grund zu Ermittlungen, als sie etwa dieses Dokument in die Hände bekamen. Ein E-Mail vom 16. Juli 2009. Jemand schreibt an Epstein, LOL, also lach, ich weiß nicht, ob Cream Cheese und Baby auf demselben Level sind. Und Epstein antwortet, es gibt Millionen von Babys, aber sehr wenig gute Gemüse Cream Cheese. Und der geschwärzte Kumpel schreibt Epstein, möchtest du Gemüse Cream Cheese morgen? Ich würde mich sofort darum umschauen. Also wenn man davon ausgeht, dass Epstein einfach intensive Mails zu Käse geschrieben hat, dann sind die Akten natürlich alle Müll, wie das manche Beobachter meinen. Wenn man aber davon ausgeht, dass hier abartige Kinderschänder ihre Taten koordiniert haben, dann lässt es einen erschaudern. Epstein war aber nicht nur mit Männern in Kontakt. Er hatte auch einige ausgewählte Frauenkontakte, wenn man natürlich davon absieht, dass er sich einige und sehr viele Sexsklavinnen gehalten hat. Einer seiner wichtigsten Kontakte war eine gewisse Joanna Rubinstein. Sie war Präsidentin und CEO der World Childhood Foundation. Und diese Stiftung setzt sich für die Beendigung sexuellen Missbrauchs und der Ausbeutung von Kindern ein. Und ausgerechnet diese Schlüsselperson, die so nah an Kindern dran war, sie war mit Epstein eng befreundet und besuchte Epstein auch auf seiner Insel. Laut Eigenangaben machte sie dort Familienurlaub. Als das letzte Woche bekannt wurde, trat Rubinstein als Vorsitzende des schwedischen Unterstützungsprogramms für die UNHCR zurück. Auch dort hatte sie mit Flüchtlingen, mit minderjährigen Flüchtlingen Kontakt. Eine weitere Frau war Mona Juul, Botschafterin aus Norwegen, gemeinsam mit ihrem Ehemann, ebenfalls ein norwegischer Diplomat. Mona Juul aus Norwegen ist eine ganz besondere Personale. Sie trat am Sonntag als Botschafterin zurück. Was aber im Mainstream keine Beachtung findet, ist, Juul hatte eine auffällig intensive Beziehung mit Israel und dessen Geheimdienst. Sie war vor 20 Jahren Botschafterin in Israel. Sie wurde noch 2018 für Geheimdienstunternehmungen angeworben. Und sie trat eben vergangenen Sonntag zurück. Die Verbindung von Mona Juul zu Israel ist aber mehr als 30 Jahre alt. Das führte dazu, dass sie bereits 1999 einen Sonderpreis, eine Auszeichnung des Parish Center for Peace erhalten hat. Das Parish Center, benannt nach dem ehemaligen israelischen Premier Simon Peres, das Ehepaar Juul, bekam auch ein Preisgeld über 100.000 Euro, das sie aber in ihrer norwegischen Heimat nie gemeldet hat. Und als das Jahre später, nämlich 3 Jahre später, 2002 aufflog, Dann zahlte Juul das Preisgeld zurück. Mittlerweile, nämlich seit 2001, war Mona Juul Botschafterin von Norwegen in Israel und das blieb sie bis 2004. Wie dann ihre Verbindung zu Israel weiterging, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, aber aus den Epstein-Akten geht hervor, 2018 wurde sie vom ehemaligen Ministerpräsidenten Israels Ehud Barak für eine Geheimdienstunternehmung, nämlich für ein Geheimdienstunternehmen Israels, angeworben. Das israelische Geheimdienstunternehmen hieß Toka und Mona Juul sandte daraufhin eine E-Mail mit dem Betreff KLG an eine E-Mail-Adresse, die geschwärzt wurde. Und diese Mail wurde von Mona Juuls Ehemann an Jeffrey Epstein weitergeleitet. Daher wissen wir davon. Das war zum Ende ihrer Amtszeit als norwegische Botschafterin in Großbritannien. Danach war sie weiter im Dienste Norwegens, zuletzt als Botschafterin in Jordanien und im Irak. Juul trat als Botschafterin ebenfalls diesen Sonntag zurück. Der öffentliche Druck wurde zu groß, aber nicht wegen ihrer einschlägigen Kontakte zu Israel, sondern weil durch die neuen Epstein-Akten nun bekannt wurde, dass ihre beiden Kinder im Testament von Epstein als Begünstigte eingesetzt worden waren. Juul war für Epstein ein Top-Kontakt. Er bezahlte der Familie horrende Summen. Eine millionenschwere Villa auf den griechischen Inseln Paxos soll er bezahlt haben. Die Ausbildung der beiden Kinder, er bezahlte Urlaube und so weiter. Wie sehr sich Epstein auch privat engagierte, das zeigt folgende kleine Anekdote. Und jetzt zitiere ich ausnahmsweise Wikipedia, das sich wiederum auf norwegische Quellen bezieht, die ich geprüft habe. Also, im Sommer 2018 kaufte Mona Juul eine Luxuswohnung in Oslo, Norwegen. Berichten zufolge wurde die Wohnung für die Hälfte ihres Marktwertes, nämlich für 14 Millionen, verkauft. Der Reeder Moritz Skaugen, der die Wohnung veräußerte, erklärte, dies sei nicht freiwillig geschehen. Nicht freiwillig. Die Epstein-Unterlagen zeigten umfangreiche Kommunikation zwischen Epstein und Mona Juuls Ehemann über Verhandlungen zu Miet- und Optionsvertrag. In einer Stellungnahme gegenüber einem norwegischen Fernsehsender erklärte Skaugen, er habe erheblichen Druck von Jeffrey Epstein erlebt, von dem er sich klar distanziert habe und dies sei für ihn persönlich sehr belastend gewesen und sei es weiterhin. Skaugen bezeichnete die von Juul, ihrem Ehemann und von Epstein ergriffenen Maßnahmen als Mafia-Methoden. Als Mafia-Methoden. Juul kannte also Epstein nicht einfach nur. Sie war so eng mit ihm, dass er sie etwa bei privaten Hauskäufen unterstützte, indem er Druck ausübte. Und auch das ist eine Spezialität des Epstein-Netzwerks. Druck ausüben, Erpressung, Einschüchterung. Wie bei hunderten möglichen Zeugen, denen mit der Psychiatrie gedroht wurde, die untertauchen mussten, denen man nicht glaubte oder die spurlos verschwanden. Maria Farmer, eine der ersten Opfer von Epstein, die gegen ihn Anzeige erstattete, gab an, dass sie jahrelang untertauchen musste, weil sie Todesdrohungen erhielt. Sie musste mehrfach den Wohnungsort wechseln und war ein Opfer der Angst. Wir hatten es in der ersten Sondersendung bei Auf 1 vor exakt einer Woche. Zahlreiche Informanten und Zeugen belasten Israel schwer, dass Epstein ein Israel-Agent gewesen sein soll. Manche gehen sogar so weit, dass er im Auftrag Israels ein Erpressungsnetzwerk aufgebaut haben soll, um zugunsten israelischer Interessen weltweit die Eliten zu steuern. Ein FBI-Informant behauptet in den Akten felsenfest, Epstein wäre vom ehemaligen Ministerpräsidenten Israels Ehud Barak angeworben und ausgebildet worden. Eben jener Barak, der uns eben gerade untergekommen ist bei der Anwerbung von Juul. Und der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, er wandte sich diesen Freitag, also vergangenen Freitag, an die Öffentlichkeit und er sagte, Zitat, Jeffrey Epsteins ungewöhnlich enge Beziehung zu Ehud Barak deutet nicht darauf hin, dass Epstein für Israel gearbeitet hat, sie beweist das genaue Gegenteil. Und Netanyahu begründet das damit, dass Barak 2013 eine Wahlniederlage in Israel erlitt und seither versuche, die Regierung von ihm, von Netanyahu, zu untergraben. Die Argumentation passt aber nicht. Sie passt einfach nicht. Denn Baraks entscheidende Aktivitäten waren lange vor seiner Wahlniederlage. Barak war an den höchsten Stellen des Staates Israel und gemäß FBI-Informant soll er in dieser Zeit auch Leute wie Epstein angeworben oder gar ausgebildet haben. Ehud Barak war bis 2001 Ministerpräsident von Israel. also ein Vorvorgänger von Benjamin Netanyahu. Bis 2013 war er, bitte aufpassen, unter der Führung Netanyahus der Verteidigungsminister von Israel. Barak war bis 2013 Israels Verteidigungsminister. Danach engagierte er sich nur mehr als Geschäftsmann. Vorwiegend im Geheimdienstsektor, engagierte sich in Computerunternehmen und in KI-Sicherheitsfirmen. In eine KI-Sicherheitsfirma namens Carbane investierte er 2015 noch gemeinsam mit Epstein und Peter Thiel von Palantir. Carbane und Palantir teilten sich gewisse Personalien in der Entwicklung und beide hatten beste Kontakte zu den Geheimdiensten. Nochmal deutlicher. Das uns bekannte gemeinsame Investment von Epstein, Thiel und Barak ist die Firma Carbane. Diese Firma wurde gegründet von israelischen Geheimdienstleuten und Elitesoldaten der israelischen Eliteeinheit Unit 8200. Das ist eine bekannte Geheimdienst- und Militärstruktur in Israel. Und Hauptinvestor war Ehud Barak, ehemaliger Staatschef und Generalstabschef der israelischen Armee. Und Netanyahu will uns weismachen, all diese Aktivitäten würden beweisen, dass es keine Verbindung zu Israel gibt. Also wenn wir jetzt bei einem Privatunternehmen sind, das von Geheimdiensten mitgegründet wurde, das ist ja das perfekte Beispiel, wie Staat und Konzerne, Private und Public verschmelzen. Nicht nur Baraks Firma wurde von Geheimdienststrukturen geschaffen, auch bei Unternehmen wie Palantir von Peter Thiel war die CIA nachweislich durch Geld von Anfang an mit an Bord. Und auch Elon Musk hätte nie einen so gigantischen Reichtum aufbauen können, ohne die Milliarden von Pentagon, NASA und so weiter. Was ist denn ein Geheimdienst? Lassen Sie mich ganz kurz einen Gedanken ausführen. Ein Geheimdienst ist eine geheime Sicherheitsabteilung des Staates. Und der Staat, das ist eine Institution, die uns vormachen soll, dass alles eine scheinbare Legitimation hat. Also, dass die Bürger das so wollen. Doch die Bürger wissen nichts von den meisten Geheimdienstaktivitäten. Darum heißt es ja Geheimdienst. Aber diese staatlichen Strukturen, sie werden übernommen von Machtmenschen mit klaren Zielen, Interessen, mit einem Auftrag, mit einer Agenda. Eine staatliche Stelle zu nutzen bedeutet nichts anderes, als für diesen Zweck Milliarden an Steuergeld anzapfen zu können und das Gesetz und den Staat auf seiner Seite zu haben. Es ist nur logisch, dass in der modernen Globalistenrealität Geheimdienste und Konzerne immer und überall verschmelzen. Alles, was kriegsentscheidend ist, ob Medien, Tech-Unternehmen, Thinktanks, all das ist verbunden mit Geheimdiensten. Und die Geheimdienste sind besetzt mit Leuten, die wiederum einer Agenda folgen. Konzerne und Geheimdienste, sie verschmelzen. Und die wirklichen Entscheidungen und Weichenstellungen finden in übergeordneten, nicht transparenten Gremien statt, wie etwa bei den Bilderbergern, wie beim WEF, wie bei der Trilateralen Kommission, zu der wir noch kommen, wie in den Epstein-Netzwerken, wie bei den Illuminati und bei noch ganz anderen kleineren Zirkeln, die der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt sind. Aber wieder zurück zum Geheimdiensthintergrund von Epstein. Der mediale Mainstream framed die Diskussion in die Richtung, Epstein war ein Russland-Agent. Sehen Sie hier die Schlagzeile der Heute-Zeitung, so ist der Name der Zeitung Heute, von letzter Woche in Österreich. Handelte Epstein im Auftrag des KGB? Ja, wem aber gehört die Heute-Zeitung? Die Heute-Zeitung gehört einer gewissen Eva Dichand. Und der Familie Dichand gehört in Österreich das größte Medienimperium und das Flaggschiff war und ist die Kronenzeitung. Dazu gehört aber auch die Heute-Zeitung. Und am 12. Oktober 2012 schrieb Eva Dichand sehr amikal freundschaftlich an wen? An Jeffrey Epstein. Hi, wirst du vor Weihnachten wieder in Paris sein? XX Eva. Und XX, das ist in der SMS- und Social-Media-Sprache Küsschen, Küsschen Eva. Also wirklich eine sehr nette, amikale Nachricht von Eva Dichand an Epstein. Und Frau Dichand war mit Epstein und Boris Nikolic befreundet. Nikolic ist ein Tech-Investor, Epstein-Vertrauter und war etwa Berater von Bill Gates. 4 Tage nach dem Mail von Dichand schreibt dieser Nikolic an die beiden, an Epstein und an Dichand. Eva und Jeffrey, ich freue mich sehr, dass zwei Menschen, die ich sehr mag und sehr schätze, sich endlich kennengelernt haben. Es tut mir leid, dass wir nicht länger bleiben konnten in Bezug auf einen, offenbar auf einen Besuch. Alles Gute, Boris, also Boris Nikolic. Und wenige Tage später, am 22. Oktober, lud Epstein Dichand auf seine Insel ein per Mail und Eva Dichand lud Epstein in ihr Luxushaus mit einer beautiful Aussicht in die Karibik ein. Ihr Anwalt sagte letzte Woche, Frau Dichand kann sich nicht erinnern. Tja, praktisch, sie macht einen auf Scholz. Sie kann sich einfach nicht mehr erinnern. Aber diese Zeitung von Eva Dichand, diese Zeitung ist sich jetzt ganz sicher, dass Epstein für Russland tätig war. Alles klar?
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Epstein hatte übrigens seit 1982 einen österreichischen Reisepass und Jeffrey Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell verfügte offenbar über einen in Deutschland ausgestellten internationalen Presseausweis. Die Europa-Connection war also immer äußerst wichtig für das Netzwerk von Epstein. Aber zurück zur Russland-Connection, das wollten wir uns ja eigentlich ansehen, denn man kann objektiv nicht von der Hand weisen, dass da eine Russland-Verbindung bestanden hat. Epstein hatte ein Visum in Russland immer wieder. Er war oft dort, er traf wichtige Mittelsmänner und Geschäftsleute. Und an dieser Stelle lohnt es sich, den Schwiegervater von Epstein, den Vater seiner Komplizin Ghislaine Maxwell, näher anzusehen. Das war nämlich Robert Maxwell. Und er hatte beste Verbindungen nach Israel und nach Russland. Maxwell Senior wurde als Geheimagent und Informant für Israel enttarnt. Zwar nicht offiziell, aber viele Journalisten und Insider packten aus, dass Maxwell hier eine Schlüsselrolle für den Mossad gespielt haben soll. Und als das 1991 aufflog, also als die Vorwürfe gegen Robert Maxwell öffentlich wurden, starb dieser kurze Zeit später unter ungeklärten Umständen, was Spekulationen über seine Verbindungen zum Mossad nur befeuerte. Maxwell befand sich mit seiner Luxusjacht im November 1991 in internationalen Gewässern in der Nähe von Teneriffa. Abends wurde er von der Besatzung der Yacht zuletzt lebendig gesehen und in den Morgenstunden bemerkte die Crew, dass er sich nicht in seiner Kabine befand. Später am Tag wurde Maxwells Leichnam nackt im Meer treibend gefunden. Und in den neuen Epstein-Akten, das ist jetzt eben neu, ist ein interessanter Vermerk von Epstein selbst enthalten. Mit dem Betreff, Robert Maxwell drohte dem Mossad. Epstein notierte, er sagte ihnen, dass er, falls sie ihm nicht 400 Millionen Pfund geben würden, er alles preisgeben würde, was er für sie getan hat. Und weiter, in dieser Zeit hatte er, also Maxwell, freien Zugang zu Margaret Thatchers Downing Street, zu Ronald Reagans Weißem Haus, zum Kreml und zu den Machtzentren in ganz Europa. Maxwell gab alle Geheimnisse, die er erfuhr, an den Mossad in Tel Aviv weiter. Im Gegenzug tolerierten sie seine Exzesse, Eitelkeiten und seinen unstillbaren Appetit auf einen luxuriösen Lebensstil und auf Frauen. Er sagte seinen Kontrolleuren, wen sie ins Visier nehmen sollten und wie sie es tun sollten. Er ernannte sich selbst zum inoffiziellen Botschafter Israels im Ostblock. Maxwell hatte also eine offene Tür zum Kreml. Der KGB nutzte stets Erpressernetzwerke, etwa auch in der DDR, um Personen zu kontrollieren oder zu kompromittieren. Aber noch entscheidender und kaum beachtet ist ein Hinweis in den Akten. Das FBI bezieht sich in den Epstein-Akten auf einen Informanten. Und der Informant sagt aus, Chabad tut alles, was sie können, um die Trump-Präsidentschaft zu übernehmen. Chabad ist im Wesentlichen staatlich sanktioniertes Judentum. Es wird von Putin genutzt, um alle russisch-jüdischen Oligarchen zu überwachen. Am Tag, an dem Trump zum Präsidenten gewählt wurde, waren Ivanka Trump und Jared, also sein Schwiegersohn, am Grab von Rabbi Schneerson, der der mächtigste Rabbi im Chabad-Netzwerk war. So steht es in den Akten. Die Quelle behauptet weiter, Jared Kushner hätte mit Chabad finanzielle Verbindungen. Das FBI solle die Geldflüsse überprüfen. Dort würden sich Beweise für Korruption und Geldwäsche finden. Zitat: Chabad nutzt Wohltätigkeitsorganisationen routinemäßig, um Geld zu waschen. Also die FBI-Quelle behauptet in den Akten, sowohl Trump als auch Putin werden von der Chabad-Lubavitch-Sekte, der Endzeit-Sekte, umgarnt und beeinflusst. Oder sie stehen zumindest beide in Kontakt. Und in diesem Fall hätten dann wohl wieder alle recht. Denn dann kann angenommen werden, dass alle Geheimdienste, der eine mehr, der andere weniger, die Finger im Epstein-Netzwerk mit im Spiel hatten. FBI, CIA, MI6, Mossad und auch der FSB, früher KGB, in Russland. Hier im Bild sehen Sie Trump, der erwähnte Auftritt, am Grab des Rabbi Schneerson. Und hier sehen Sie Putin mit Rabbinern der gleichen Chabad-Lubavitch-Vereinigung in Moskau. Ich weiß aus erster Hand von rechten Politikern aus dem deutschsprachigen Raum, der erste Kontakt vor Jahren zu Trump und zu Putin ging ausschließlich über die Chabad-Lubavitch-Gruppe. Wir könnten jetzt auch einen Schwerpunkt dazu machen. Oder wir könnten einen Schwerpunkt zur Ukraine machen, zu den Genlaboren in der Ukraine, zu den Designerbabys oder den Zelensky-Kontakten. Aber die Ukraine war kein Player, sondern eine Nutzfläche. Ich gehe daher weiter zu Epsteins Einfluss auf die Wissenschaft, gerade auf die Wissenschaft im Westen. Denn dann kommen wir dem System Epstein immer näher. Epstein umgab sich mit Harvard-Professoren, Nobelpreisträgern und mit bekannten Autoren und lud sie zu exklusiven Dinnern in seine Wohnung oder auf seine Privatinsel ein. Bei solchen Treffen mischten sich führende Wissenschaftler mit Mädchen. Berichten zufolge brachte Epstein zudem immer wieder junge Frauen zu wissenschaftlichen Zusammenkünften mit. Mehrere Jahre nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 veröffentlichten angesehene Publikationen wie Forbes oder National Review Berichte über Epstein, in denen er als selbstloser Philanthrop, als Hedgefondsmanager mit leidenschaftlichem wissenschaftlichen Hintergrund und einer der größten Förderer bahnbrechender Wissenschaft weltweit gelobt wurde. Keiner der Artikel erwähnte seine kriminelle Vergangenheit. Es war also eine gigantische PR-Kampagne, die zeigt, was Geld alles möglich macht. In den Medien. Zu Epsteins Kontakten zählte der Physik-Nobelpreisträger Murray Gell-Mann, der Medizin-Nobelpreisträger Gerald Edelmann oder Namen wie Stephen Hopkin, Oliver Sacks oder Larry Summers. Und Summers, das war der frühere US-Finanzminister unter Bill Clinton, Präsident der Harvard-Elite-Universität von 2001 bis 2006, Berater unter Obama, später OpenAI-Board-Mitglied, und Summers war über Jahrzehnte mit Epstein verbunden. Ein wichtiger Verbindungsmann für Epstein war auch der österreichische Biomathematiker Martin A. Novak. Und Novak sagte einmal: Jeffrey Epstein hat mein Leben verändert. Dank seiner Unterstützung habe ich das Gefühl, alles tun zu können, was ich möchte. Das ist doch schön. Epstein, der Wohltäter. Epstein, der die Wissenschaft fördert. Und über Novak und Summers erkaufte sich Epstein Zugang zur Universität in Harvard. Er spendete Millionensummen an Harvard. Er griff exklusives Wissen ab. Er steuerte die Forschung und er war als Wissenschaftsgönner in aller Munde. Auch das gehörte zu Epsteins Masche, um sich für künftige Kontakte attraktiv zu machen. Er war gefragt und Professor Martin Novak veröffentlichte an der Harvard-Uni eine Lobeshymne auf Epstein. Er schrieb unter anderem, Jeffrey Epstein ist ein Wissenschaftsphilanthrop und ein Finanzier. Herr Epstein gründete im Jahr 2000 die Jeffrey Epstein Foundation, um weltweit wegweisende Wissenschaft zu finanzieren und zu unterstützen. Er ist einer der größten Förderer einzelner Wissenschaftler, darunter der Physiker Stephen Hopkins und andere. In jüngerer Zeit hat Herr Epstein Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, insbesondere in Hongkong, und Joscha Bachs Arbeiten in Berlin, die virtuelle kognitive Modelle des menschlichen Geistes entwickeln. Zu dem Herrn Bach kommen wir dann noch. Und so geht es weiter in der Lobeshymne und am Ende wird ungeniert abgerundet. Herr Epstein ist ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission, des Council on Foreign Relations, der New York Akademie der Wissenschaften sowie ehemaliges Vorstandsmitglied der Rockefeller Universität. Eine Lobeshymne, ganz normal bei Harvard. Also hier ist ganz dominant der Rockefeller-Bezug drin. Und den stellt auch Epstein immer wieder selbst her, wenn er über Rockefeller schwärmt. Sehen Sie hier einen Auszug aus einem bis vor einer Woche noch nicht veröffentlichten Interview. Steve Bannon interviewt Epstein.
David Rockefeller und ich verstanden uns sehr gut. Er war einfach ein unglaublicher Mensch. Er glaubte also an eine Welt, eine Kombination aus Politik, Wirtschaft und Führung. Was meine ich damit? Er gründete etwas, das er die Trilaterale Kommission nannte. Die Trilaterale Kommission ist eine gruselige Sache. Die Leute sagten, es war etwas, das die Leute, die Illuminati, es gibt einige Geheimnisse über sie. Leute, die die Welt regieren. Politiker. Aber David sagte, in den meisten Ländern werden die Politiker für 4 oder 8 Jahre gewählt. Anders als in den königlichen Familien in England oder im Nahen Osten. Jemand ist 4 Jahre lang da und dann nicht mehr. Die wichtigsten Leute, um Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten, wären Geschäftsleute. Daher schuf er diese trilaterale Kommission aus Geschäftsleuten und Politikern 3 großer Kontinente. Die Nordamerikaner, die Europäer und die Asiaten.
Auf die Rockefellers kommen wir gleich zu sprechen, das ist sehr wichtig. Aber zuvor noch ganz kurz, um es mitzunehmen, damit es nicht untergeht, das Interview mit Epstein führte Steve Bannon. Das Interview war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde erst jetzt mit den neuen Akten öffentlich gemacht. Bannon ist Vorreiter der alternativen Medien in den USA und Bannon war 2017 Chefstratege von Trump im Weißen Haus. Bannon hat hunderte Nachrichten mit Epstein ausgetauscht, machte Witze, machte ihm Komplimente und sie berieten sich gegenseitig etwa, wie man in Europa eine rechte Bewegung unterstützen könnte oder aufbauen könnte. Bannon betonte gegenüber Epstein stets, dass die neue rechte Bewegung klar pro Israel positionieren sein müsste, klar zionistisch. In einer SMS, das wir in den Akten gefunden haben, schreibt Epstein an Bannon, weil dieser sich so stark für zionistische Interessen stark macht. Epstein schreibt an Bannon, du bist sowieso ein Ehrenjude. Und er setzt noch eine Nachricht nach, nicht mehr nur jüdisch-christlich, nur noch Jude. Bannon antwortet, ich werde das Christ in christlicher Zionist streichen. Also wenn sich viele fragen, warum gewisse Rechtsausleger in den USA oder in Europa den Völkermord in Gaza ignorieren oder sogar blind rechtfertigen oder auch sonst jede Israel-Verbindung jetzt auch ausblenden. So, in dieser Form wird intern kommuniziert über SMS oder Nachrichtendienste. Aber das nur am Rande, weil es einen wichtigen Einblick gibt, wenn man die Ausrichtung von manchen rechten Gruppierungen oder auch manchen freien alternativen Medien verstehen möchte. Aber jetzt zu den Rockefellers. Die Rockefellers haben nicht nur einen unverschämten Reichtum mit dem Ölgeschäft gemacht, sie waren nicht nur bei der Entwicklung der heutigen mafiösen Pharmaindustrie federführend beteiligt, sie halfen nicht nur mit, die private US-Zentralbank Fed in den USA zu gründen, nein, die Rockefellers beschäftigten sich schon sehr früh, seit Jahrzehnten, mit dem Thema Geburtenkontrolle und Bevölkerungsreduktion. Die Rockefellers tauchen immer wieder als Geldgeber für entsprechende Forschung auf. Sie selbst gründeten 1952 den Bevölkerungsrat, den Population Council, und noch heute heißt es in ihrer Stiftung Rockefeller's Brothers Fund, dass ihre Interessen dem globalen Bevölkerungswachstum gelten. Sehen Sie in einem Ausschnitt einer älteren Dreisat-Doku einen kurzen Ausschnitt.
Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders. Den Menschen im Westen geht es so gut wie nie zuvor. Aber eine Angst macht sich breit, dass es mit dem Wohlstand bald vorbei sein könnte, weil es durch den medizinischen Fortschritt mehr und mehr Menschen auf der Welt gibt, vor allem in den Entwicklungsländern. Wohlhabende Amerikaner gründen eine Bewegung. Sie wollen den Kinderreichtum weltweit eindämmen. Es sind hauptsächlich Männer. Von bekannten Wissenschaftlern zu Superreichen wie John D. Rockefeller III. Männer mit Einfluss und Verbindungen in die obersten Etagen der amerikanischen Regierung. Ihre Stiftung gibt es noch heute im Herzen von New York. Die Ford Foundation, die Rockefeller Foundation, die private Stiftung mit Namen Bevölkerungsrat. Von hier aus verbreiten sie die Angst vor einer Bevölkerungsexplosion und steuern weltweite Maßnahmen zur Dezimierung von Menschen in Entwicklungsländern. Mit dem Thema befasst sich der Historiker Matthew Connolly von der Columbia University. Seine Recherchen und Erkenntnisse zu dieser Bewegung hat er in einem Buch niedergeschrieben.
Der Bevölkerungsrat sah sein Mandat nicht nur darin, das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren, sondern auch die Qualität der Bevölkerung zu verbessern. Sie wollten die Geburtenraten bei den Menschen senken, die aufgrund ihrer Anzahl die Welt dominieren könnten. Besonders bei denen, die sie für die falschen Eltern hielten, die immer mehr arme Kinder in die Welt setzten.
Dieses Gedankengut hält 1966 auch Einzug in die amerikanische Politik. Präsident Lyndon B. Johnson knüpft Bedingungen an Entwicklungshilfe. Eine davon, das Empfängerland muss seine Bevölkerung reduzieren. In Indien herrschen zu der Zeit Dürre und Hunger. Der Präsident telefoniert mit seinem Agrarminister.
Du sagst deinen Leuten noch heute, dass ich wissen will, wie viel Getreide wir spenden, aber auch, was wir dafür bekommen. Dass wir damit viele hungrige Kinder ernähren, braucht mir keiner zu sagen. Aber was bekommen wir als Gegenleistung von Gandhi? In der Regel ja nur einen Tritt in den Hintern.
Er lässt Nahrungslieferungen stoppen, bis sich die indische Präsidentin Indira Gandhi den Forderungen beugt. Vorwürfe werden laut. Der Westen verfolge mit Bevölkerungskontrollprojekten imperialistische Ziele. Daraufhin wird bei den Vereinten Nationen eine Abteilung für Bevölkerungskontrolle gegründet, der UN-Bevölkerungsfonds. Westliche Regierungen schleusen Millionen für Bevölkerungsreduktion durch diesen scheinbar neutralen Kanal. Geldgeber sind neben den USA auch Länder wie Schweden, Großbritannien und Deutschland.
Rockefeller, die Trilaterale Kommission, Bevölkerungsreduktion und Epstein mittendrin. David Rockefeller war beseelt von einer neuen Weltordnung und 1994 soll er vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen gesagt haben: Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Und in seinen Memoiren, ich habe das Buch in meinem Besitz, schreibt er ganz unverblümt: Manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Verschwörung, die entgegen der besten Interessen der USA arbeitet, charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen weltweit eine integrierte, globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen, die einheitliche Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig und ich bin stolz darauf. Klartext. Die Rockefellers geben aber Millionen seit Jahrzehnten aus, um die Bevölkerungsreduktion und Kontrolle zu perfektionieren. Rockefeller gründete die Trilaterale Kommission und holte Epstein in dieses Gremium. Epstein war angetan von Rockefeller, sah ihn wie ein Vorbild. Ihre Ablehnung gegenüber der breiten Masse, den einfachen Menschen, war einer ihrer Gemeinsamkeiten. Sie finden sich vereint im Transhumanismus, Überwindung des Menschen. Schon 2019 kam ein Reporter von der New York Times zum Schluss, dass Epstein vom Transhumanismus besessen war. Gentechnik und künstliche Intelligenz würden die Welt verändern. Die ganze Evolution, davon war Epstein überzeugt. Außerdem war er fasziniert von Euthanasieprogrammen, also an der Ausrottung unwerten Lebens. Und er wollte den Genpool der Menschheit verbessern, unter anderem mit seinen eigenen Nachkommen, mit seinem eigenen Genmaterial. Mit Freunden tauschte er sich per E-Mail aus, wie man durch Eingriffe ins menschliche Genmaterial etwa die Empfindung von Liebe verändern könnte, wie man das Verhalten steuern könnte. 2011 spendete eine von Epstein gegründete Wohltätigkeitsorganisation, muss man sagen, $20,000 an die World Transhumanist Association. Also heute heißt diese Transhumanistenorganisation Humanity Plus. Humanity Plus. Es ist eine Transhumanistenvereinigung in den USA. Und Epsteins Stiftung zahlte außerdem $100,000 für das Gehalt von Ben Goertzel, stellvertretender Vorsitzender dieser Organisation. Und im Jahr 2010 entwarfen Goertzel und ein weiterer Forscher einen Vorschlag über 3 Millionen US-Dollar für die Epstein-Stiftung, um die Entwicklung eines robotischen KI-Kleinkinds zu finanzieren. Was bedeutet das? Warum schlägt Goertzel ausgerechnet dem Kinderschänder vor, ein KI-Kleinkind zu entwickeln? Sie wollten künstliche Intelligenz, KI-Software mit humanoiden Robotern kombinieren. Aber wozu braucht man ein KI-Kleinkind? Warum benötigt das der Kinderschänder? Das ist jedenfalls der bekennende Transhumanist Ben Goertzel, von dem wir nun reden und der so engagiert an der Ersetzung der Menschen forscht oder an KI-Kinderkreationen. Und jetzt werden wieder ein paar Nörgler sagen, ja, da hat er ein ganz besonders verleumderisches Foto des guten Ben Goertzel hervorgeholt. Nein, habe ich nicht. Jeder kann das im Netz selbst nachsuchen. Man kann nach Ben googeln. Der Hut ist sein Markenzeichen, aber ja, ein weiteres Bild, das ist er ohne Hut. Also ja, Ben Goertzel forscht weiter, völlig unbeeindruckt von seinen Kontakten zu Epstein. Er bringt Puppen und Roboter weiter in Umlauf. Er entwickelt hier laufend neue Modelle. Kommen wir zur Bevölkerungsreduktion, also zur Agenda, dass mächtige Kreise, die sich selbst als Auserwählte, als Elite sehen, dass diese Kreise die Menschen loswerden wollen, zumindest einen guten Teil davon, weil die überhaupt nicht mehr benötigt werden, wenn es in Zukunft Maschinen, Roboter und KI gibt. Ein geschwärzter Freund von Epstein schreibt ihm am 4. Februar 2011, ich habe viel über diese Frage nachgedacht, die du Bill Gates gestellt hast. Wie werden wir die armen Menschen als Ganzes los? Und ich habe dazu eine Antwort, einen Kommentar für dich. Wann kann ich dich heute anrufen, um das zu diskutieren? Als ich das vor knapp einer Woche in den Akten gefunden habe, dachte ich, wow, das erinnert mich doch an das, was Bill Gates beim berühmten TED Talk damals gesagt hat. Das Mail ist vom Februar 2011 und exakt ein Jahr zuvor, im Februar 2010, sagte Bill Gates auf offener Bühne, das Material ist weiter im Netz verfügbar. Wenn wir bei den Impfstoffen wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir die Weltbevölkerung vielleicht um 10 oder 15% senken. Gates wiederholte mehrmals, dass die Welt überbevölkert sei und wir zu viel CO2 ausstoßen. Gates investierte nicht nur frühzeitig in die Covid-Impfstoffe und mRNA-Forschung, sondern etwa auch in die Genforschung mit dem Ziel, ganze Populationen in der Tierwelt, etwa Mücken, unfruchtbar zu machen, ohne dass das groß auffällt. Und ja, es gibt weitere Stellen zum Thema Bevölkerungsreduktion in den neuen Akten. Eine heftige Stelle kommt jetzt. Der deutsche Forscher Joscha Bach war ein weiterer wichtiger Kontakt von Jeffrey Epstein. Und mit ihm besprach er auch die drängende Frage, die er offenbar mit Bill Gates besprochen hatte. Hier sehen Sie den KI-Forscher Joscha Bach, erst vor wenigen Wochen für eine Konferenz in Wien angekündigt. Bach ist KI-Forscher und Philosoph. Er wurde in Weimar in Deutschland geboren und begann dort seine Forschung. Und wie wir jetzt herausfinden konnten, verdankt Bach seine Karriere Jeffrey Epstein. Dieser hat Gefallen an seiner KI-Forschung gefunden. Stichwort Schnittstelle Mensch und Maschine und künstliche Intelligenz, KI-Maschinen, wie sich die Technik mit dem menschlichen Körper verbindet. Daran forschte Bach damals, als sie sich kennenlernten. Bach kannte Epstein seit 2013 und ab da ging es steil mit Bach bergauf. Bach soll über 1 Million US-Dollar von Epstein bekommen haben. Bach soll auf Epsteins Insel gewesen sein, exklusiv eingeflogen mit dem Hubschrauber. Epstein zahlte alles, seine Forschung, seinen Umzug in die USA, selbst für seine Kinder zahlte er. Bach nimmt dazu nur sehr verhalten in den Medien Stellung. Ja, er würde das alles bereuen, er hätte keine kriminellen Handlungen gesehen, so ähnlich wie alle. Also man hat ja nichts mitbekommen, wie hätte man denn etwas sehen sollen. Und er hält nachträglich seinen Gönner, nämlich Epstein, für einen Psychopathen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Doch ist der KI-Forscher Bach so ganz unverdächtig, ein Psychopath zu sein? Fest steht jedenfalls, dass seine E-Mails mit Epstein sehr einschlägig waren, denn sie sprachen über Bevölkerungsreduktion. Wie man massenweise Menschen loswerden können, lassen Sie mich Ihnen das genau zeigen, sehen wir es uns im Detail an. Bach schreibt im Sommer 2016 eine E-Mail an Epstein und Epstein antwortete darauf. Bach, der tolle Forscher, er sinniert, warum die Menschen in Krisen dennoch Kinder bekommen. Und Epstein ergänzt gleich mit einer brutalen Meldung. Er stellt in Ausführungen Bachs voran den Satz, Zitat, zum Tabuthema. Also kommen wir zum Tabuthema. Vielleicht ist der Klimawandel eine Art, mit Überbevölkerung umzugehen. Das Waldbrand-Äquivalent der Erde. Potenziell sogar etwas Gutes für die Spezies. Und was hat Bach vorhin geschrieben? Zitat aus den Akten im E-Mail-Verlauf, Zitat Bach. Kinder zu bekommen in Bezug auf Erziehungskosten und entgangene Chancen wie im Westen teuer zu machen, ist eine deutlich humanere Methode. Umweltstress in der Nähe des absoluten Existenzminimums führt tendenziell dazu, dass Menschen mehr Kinder bekommen, weil es keine entgangenen Chancen gibt und die hohe Sterblichkeit mehr Reproduktionsversuche erfordert. Der Mensch ist eine robuste Spezies. Abgesehen von gezielten Hungersnöten und Kriegen sterben in normalen Zeiten nur kleine Anteile einer Bevölkerung. Also, nochmal zusammengefasst, Epstein sieht ein mögliches Massensterben der Menschen als etwas Gutes für die menschliche Spezies, etwas Gutes für die Spezies. Das ist der typisch transhumanistische Ansatz. Der Mensch ist eine Plage, er kann weg. Und der Wissenschaftler Bach philosophiert, wenn die Erziehungskosten für die Familien steigen und wenn man die Chancen und die Verlockungen für Männer und Frauen in der Wohlstandsgesellschaft erhöht, dann führt das dazu, dass die Frauen weniger Kinder bekommen. Nicht ein hartes Leben, nicht Umweltkatastrophen, sie führen zu weniger Kinder. Nein, dann bekommen die robusten Menschen, diese robuste Spezies, sie bekommen noch mehr Kinder. Das haben wir ja immer gesehen nach den Kriegen etwa. Nein, die Wohlstandsverwahrlosung, die tollen Chancen am Arbeitsmarkt, die Karriere, der Wohlstand, die Partys, die Luxusreisen, die Luxuswohnungen, das führt zu weniger Kinder. Und Epstein ergänzt weiter unten, halten Sie sich fest, Zitat Epstein, Zu viele Menschen, deshalb erscheinen Massenhinrichtungen von Alten und Gebrechlichen auf einmal sinnvoll. Und weiter schreibt Epstein, die fundamentale Tatsache, dass jeder irgendwann stirbt, macht es unmöglich zu fragen, warum nicht früher. Und weiter, wenn das Gehirn ungenutzte Neuronen aussondert, warum sollte die Gesellschaft ihr Pendant beibehalten? Massenhinrichtungen sind für Epstein verlockend. Unnütze Teile am Körper sollte man einfach abstoßen. Finden Sie das verstörend? Joscha Bach, der KI-Forscher, der mit Epsteins Hilfe von Deutschland in die USA auswanderte und sich sein Leben finanzieren ließ, der fand Epstein sehr faszinierend. Zitat, ich finde deine politische Inkorrektheit sehr faszinierend. Ja, wie denken Transhumanisten? Ich habe das vor vielen Jahren bereits aufgedeckt. Damals hat man mich noch verlacht und dann bekämpft, aber es liegt offen vor uns. Für Transhumanisten sind Menschen dumm, fehleranfällig, Ballast. Nur der Geldadel ist etwas wert, der Rest ist Müll, den kann man entsorgen. Die nutzlose Masse, wie Yuval Noah Harari sagt, ist eben nutzlos. Sie stoßen nur zu viel CO2 aus, sie machen den Planeten krank und sie werden nicht mehr gebraucht. Früher wurden die Menschen als Nutzvieh noch benötigt, als Soldaten im Feld bei Kriegen, wenn die Mächtigen wieder ihre Fäden ausfochten oder als Bauern am Acker, um Lebensmittel herzustellen, als Köche, als Putzfrauen, als Diener, als Fabrikarbeiter. Aber all das übernimmt künftig die KI, übernehmen die Maschinen. Amazon hat erst kürzlich 16.000 Mitarbeiter gefeuert, ersetzt durch Roboter. Und dann entstehen Milliarden Arbeitslose. Harari fragt in seinen Büchern immer wieder, wie sollen wir diese sinnlose, nutzlose Masse überhaupt beschäftigen? Und er empfiehlt vorläufig mit Drogen und Computerspielen ruhigstellen. Aber langfristig könnte man die nutzlose Klasse einfach einmal über Bord werfen. Und wie sie das machen, darüber haben sie viel nachgedacht. Und so auch der Transhumanist Epstein gemeinsam mit seinen von ihm bezahlten Forschern. Und jetzt wird es noch steiler. Ich hatte in meinem Buch Transhumanismus im Jahr 2022 eine Insiderin, eine Ärztin zitiert. Sie sagte mir, die Impfungen sollten von Anfang an seit den 1970er Jahren die Unfruchtbarkeit voranbringen und zudem Krebs unter den Menschen verstärken. Ich habe das ausführlich im Buch ausgeführt und ich hatte gewarnt, dass nach den Covid-mRNA-Spritzen ein Anstieg bei Krebs kommen könnte. Alles deutet darauf hin. Tatsächlich, leider kam es zu einem solchen Anstieg und die Menschheit wurde mit einer neuartigen, besonders aggressiven Variante von Krebs konfrontiert, gerade bei Jüngeren, Stichwort Turbokrebs. Die offizielle Mainstream-Wissenschaft streitet jeden Bezug zu den Genspritzen ab, aber die kritische Wissenschaft sieht weltweit starke Indizien und glaubt an eine direkte Wirkung von Impfungen und Krebs. Wenn also Krebs im Kalkül der Menschenfeinde war, dann scheint das Investment von Epstein in Sachen Krebsforschung besonders heikel zu sein. Epstein finanzierte Krebsforschung an der Harvard-Universität. Er zahlte Millionen und wollte die aggressiven Zellen, die das Tumorwachstum antreiben, identifizieren können. Er wollte sie visuell lokalisieren, um sie auszurotten oder im Falle von Biowaffen womöglich zu fördern. Epstein war begeistert von Rockefeller. Epstein war Transhumanist. Epstein redete ständig von der Bevölkerungsreduktion. Er schwärmte von Massenhinrichtungen. Warum also sollte dieser Transhumanist und Kinderschänder Epstein an Krebs forschen? Sie sehen, es geht nicht nur um Kinderschänder und Erpressernetzwerke. Epstein war führend involviert in die transhumanistische Forschung und das Netzwerk und all seine Kontakte. Sie machen bis heute weiter. Niemand der Genannten hat irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Epstein war selbst gut beschützt. Immer. Stets gut beschützt. Seine Verurteilung 2008, das war ein Witz. Er hätte 20 Jahre Knast ausfassen können. Aber er machte einen Deal. Er bekam nur 18 Monate. Davon war er nur 13 Monate in einem privaten, komfortablen Trakt im Gefängnis. Und selbst dort durfte er täglich für 12 Stunden das Gefängnis verlassen, aber also nur zum Schlafen im Gefängnis. Danach wurde er wegen guter Führung entlassen. Seine Mittäterin Maxwell bekam später 20 Jahre Haft, aber auch ihr wurde nur der Tatzeitraum bis 2005 zur Last gelegt. Alles, was danach geschah, wurde noch nie aufgearbeitet, bis heute. Unzählige Klagen wurden abgewiesen oder mit Deals einfach abgewiegelt. Nur ein Beispiel, das Opfer Virginia Giuffre gegen Epstein. Sie wurde mit 17 Jahren von Epstein und Maxwell sexuell misshandelt, behauptete sie. Sie wurde missbraucht von Prinz Andrew und Alan Dershowitz, dem Anwalt von Epstein. Sie behauptete, das FBI hätte sehr vieles in ihrem Fall vertuscht. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung. Epstein zahlte ihr $500,000 und noch andere Werte im Jahr 2009 und Prinz Andrew 12 bis 16 Millionen Dollar, wird spekuliert, 2022. Und bei Dershowitz zog sie die Anschuldigungen zurück, warum auch immer, ob Drohungen im Spiel war, wissen wir nicht. Und es gab unzählige solcher Klagen und Vorwürfe von Opfern. Die Klagen wurden entweder von vorneweg abgewiesen oder Epstein einigte sich außergerichtlich mit den Opfern, was natürlich auch bedeutete, dass die Opfer hohe Geldsummen erhielten, um nie wieder offen sprechen zu dürfen. Da gibt es dann Verschwiegenheitsvereinbarungen und wenn sie dagegen verstoßen, ist das Geld weg. Dass Epstein in der Vergangenheit beschützt wurde, es liegt auf der Hand. Erinnern Sie sich an meine erste Sendung zu dem Fall. Dort hatte ich auch über George Bush Senior gesprochen, den ehemaligen Präsidenten, der schwer belastet wurde. Aber heute, warum gibt es noch immer, bis heute, keine Verhaftungen? Keine einzige Verhaftung. Und warum werden weitere Ermittlungen in den USA ausgeschlossen? Die Fahrer von Epstein, die Piloten, die Buchhalter, der Assistent, seine ganzen Assistenten und Sekretärinnen. Ein wichtiger Mitarbeiter Epsteins im internationalen Kinderhandelnetzwerk war Jean-Luc Brunel. Er hat 2022 in seiner Zelle im Gefängnis Selbstmord begangen. Er kann nicht mehr befragt werden. Aber alle anderen? Was ist mit dem neuen FBI-Chef Cash Patel? Er müsste jeden Tag Pressekonferenzen geben und die Akten erklären. Er müsste die Verbrecher jagen. Er gab vor, dass er den Deep State im Auftrag Trumps vernichten wolle, als er ins Amt kam. Aber bis jetzt sind alle Verhaftungen ausgeblieben. Als er sein Amt antrat, hieß es, ja, jetzt werden die großen Verhaftungen losgehen, jetzt beginnt es. Aber die bleiben seit einem Jahr aus. Auch in Frankreich oder Europa gibt es keine Verhaftungen oder Hausdurchsuchungen zumindest. Jeder, der einen falschen Kommentar auf Facebook schreibt oder auf X oder auf Telegram, der bekommt eine Hausdurchsuchung. Es gibt höchstens ein paar lächerliche Rücktritte ohne Folgen. Stattdessen wird die Zentrale der Nachrichtenplattform X in Frankreich gestürmt wegen Hate Speech oder wegen Meinungsverbrechen. Das sind die Prioritäten. Wenn weiter niemand verhaftet wird, dann ist damit sehr vieles sichtbar. Denn dann hatte die Veröffentlichung einen ganz anderen Sinn. Dann war es eine gezielte psychologische Operation gegen uns alle. Ich erkläre das zum Abschluss Punkt für Punkt. Erstens, keine Verhaftungen signalisieren der Bevölkerung, die Eliten, sie können alles tun und wir, der Pöbel, wir sind ohnmächtig. Es ist schlimm, aber ihr müsst damit leben, fresst es oder heult, aber ihr könnt nichts ändern. Die Elite ist einfach zu mächtig und damit tritt ein Normalisierungsprozess ein. Die Menschen gewöhnen sich daran, von einer abgehobenen, kranken und unermesslich mächtigen Elite regiert zu werden. Der nächste Skandal wird schon für weniger Aufsehen sorgen. Der zweite Punkt, Social Media Kontrollen und noch mehr Überwachung für die Masse wird damit gerechtfertigt. Ein Hauptvorwand für die politische Zensur ist ja vielfach der vorgeschobene Kinderschutz. Und drittens, das Netzwerk besteht weiterhin und alle, die mit drin hängen, sind jetzt gewarnt. Wenn ihr ausschert, wenn ihr euch nicht artig verhaltet, dann werdet ihr geopfert, wie etwa Prinz Andrew oder wie die anderen. Es ist eine Warnung an die Insider, die weiter erpressbar sind. Wenn es keine Verhaftungen gibt, dann sind wir in einer astreinen psychologischen Operation. Es geht um Massengehirnwäsche. Ist nun deswegen alles verloren? Muss man verzweifeln? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht optimistisch wäre. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand retten wird, aber ich glaube, dass immer mehr Menschen aufwachen und die Probleme erkennen. Und ich glaube, dass die Veränderung von wenigen Menschen ausgehen wird. Vom gesamten Fall Epstein hätten wir alle keine Kenntnis, hätten sich nicht mutige Einzelpersonen gegen die Vertuschung gestemmt. Und es war eine institutionelle, gigantische Vertuschung. Ich möchte Ihnen nur stellvertretend für die vielen Persönlichkeiten vier Persönlichkeiten jetzt vorstellen. Beginnen wir mit Maria Farmer. Sie war eines der ersten Opfer von Epstein. Sie kämpfte jahrzehntelang für Gerechtigkeit. Sie wurde verlacht, sie wurde abgewiesen, sie wurde bedroht und sie musste mehrfach untertauchen, den Wohnort wechseln und so weiter. Aber sie ließ sich nicht zum Schweigen bringen und machte anderen Opfern Mut. Sie kämpfte gegen eine korrupte Justiz und die gleichgeschalteten Medien und sie schaffte sich durch Beharrlichkeit Gehör. Das hier ist Michael Reiter. Er war der Ermittler der Palm Beach Police. Der Ermittler, jener Ermittler, der frühzeitig zu Epstein ermittelte. Und er ließ sich auch auf Druck von oben nicht von dem Fall abbringen. Epstein versuchte gar die Polizei mit Spenden zu bestechen. Reiter gab die Spenden zurück. Er organisierte eine Überwachung des Epstein-Anwesens und er kämpfte gegen korrupte Staatsanwaltschaften und alle, die Epstein schützen wollten. Er half maßgeblich mit, Epstein damals zu überführen. Reiter kündigte später seinen Dienst, er quittierte den Dienst bei der korrupten Polizei und machte sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig. Die Vanity Fair-Journalistin Vicky Ward recherchierte bereits 2003 kritisch zu Epstein. Teile ihrer Recherche wurden damals nicht veröffentlicht auf Druck und Drohungen von Epstein, aber ihre frühzeitigen Warnungen. Sie sensibilisierten die Öffentlichkeit und machten Folgerecherchen und Ermittlungen erst möglich. Ohne ihre Stimme hätten viele überhaupt nie von Epstein erfahren. Und als letzte in der Runde die Journalistin Julie Brown vom Miami Herald. Ihre Serie im Jahr 2018 namens Perversion der Justiz fand neue Opfer, deckte neue Details zu dem Deal zu Epsteins geringer Strafe 2008 detailliert auf, erzeugte weiter Druck auf die Ermittlungsbehörden und auf die Öffentlichkeit und führte zur neuen Bundesanklage 2019, wo Epstein in Haft genommen wurde, wo er sich dann angeblich selbst ermordete. Diese Personen, nur stellvertretend, seien genannt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Wenn man an der Reihe ist, muss man seinen Mann oder seine Frau stehen und man muss tun, was eben richtig ist. Ohne diese Persönlichkeiten würden wir vermutlich alle nie vom Erpresser- und Kinderschändernetzwerk von Jeffrey Epstein erfahren haben. Aufklärung macht den entscheidenden Unterschied. Deshalb auch die brutale und die hysterische Zensur, die jetzt hochgezogen wird, weil die Eliten Angst haben, dass zu viele Menschen die Wahrheit erfahren. Es ist gefährlich, hier zu stehen und Ihnen diese Zusammenhänge zu zeigen. Aber ich stehe hier, weil wir etwas tun müssen. Und Aufklärung ist unsere schärfste Waffe. Auf 1 wird von keinen Konzernen oder Netzwerken finanziert. Wir bekommen keine Zwangsgebühren und wir wollen auch gar keine. Wir sind nur unabhängig und können schonungslos berichten, weil Sie uns mit Ihrer Spende unterstützen. Klären Sie in Ihrem Bekanntenkreis auf. Leiten Sie diese Sendung weiter, leiten Sie Informationen weiter, bleiben Sie wachsam und lassen Sie sich nicht manipulieren. In der Corona-Zeit haben wir gezeigt, wie mächtig wir sind. Und wir sind mächtig, wenn wir uns unserer gemeinsamen Macht bewusst werden. Lassen wir die Verbrecher nicht davonkommen.